Was versteht man unter einer Bekehrung? Eine Bekehrung ist die Geschichte eines Menschen, der Christ geworden ist oder noch Christ wird. Diese Geschichte hat etwas mit einer Hinwendung zu tun. Und zuerst ist diese Hinwendung die Hinwendung Gottes zu dem Menschen. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus dem Menschen zugewendet. Und diese Zuwendung verlangt nach einer Reaktion. Der Mensch wendet sich Jesus zu. So ist die Bekehrung die persönliche Geschichte dieser Hinwendung. Bevor ein Mensch Christ wird, hat Christus etwas für ihn getan. Es ist 2000 Jahre her, da starb Jesus am Kreuz. Und dann hat ihn der Vater zu Ostern von den Toten auferweckt. Diese Tatsachen gelten bis heute. Und das, was längst geschehen ist, kann dir oder einem anderen Menschen heute zu einer persönlichen Erfahrung werden. Das ist der Anfang der Bekehrung. Diese Erfahrung gibt dir oder einem anderen Menschen die Gelegenheit, sich seinerseits oder dich deinerseits für Jesus Christus zu entscheiden. In der bereits gehörten Geschichte wird Saulus ein Christ. Auf der Zeitschiene, im Verhältnis zu uns heute, war die Bekehrung des Saulus ja gleich nach Kreuz und Auferstehung Jesu. Versetzen wir uns einmal zurück. Saulus ist, was Jesus betrifft, nicht leichtgläubig. Saulus ist eher ein Beispiel dafür, wie fern ein Mensch Jesus sein kann. Saulus hasst die Christen, denn sie sind für ihn auf dem Holzweg. Mit Eifer versucht er diese, für ihn sind es Schädlinge, auszurotten. Und er lässt sich dabei von niemandem übertreffen. Als Jerusalem von denen auf dem neuen Weg gesäubert zu sein scheint, lässt sich Saulus von den jüdischen Behörden autorisieren, nun auch die jüdischen Gemeinden im syrischen Damaskus von den Christen zu befreien. Der Grund? Die Christen verkündeten das Heil in Jesus Christus. Und so setzten sie, nach der Meinung des Paulus, das Gesetz außer Kraft und rauben Gott die Ehre. Und diese Ehre wollte Saulus wiederherstellen. Also tat er alles nur zur Ehre Gottes. Aber vor Damaskus hat Saulus den ersten Teil seiner Bekehrungsgeschichte erlebt. Ein Licht vom Himmel umstrahlt ihn. Dazu hört Saulus eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus interessiert sich nicht nur für die Schwachen, nicht nur für die am Wegesrand, nicht für den, der bei den Schweinen angekommen ist, für alle diese auch. Aber Jesus will auch die Starken gewinnen, so einen wie Saulus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das Einzige, was uns in dieser Geschichte als wörtliche Rede des Saul überliefert ist, ist der eine Satz seiner Antwort: Wer bist du, Herr? Licht und Stimme sind die spektakuläre Weise, wie sich Jesus Paulus zu erkennen gibt, also Hinwendung Jesu. Nun, nach dem Herrn zu fragen, ist die Hinwendung des Saulus: Herr, wer bist du? Wer bist du, Herr? Jesus macht auf sich aufmerksam und spricht den Menschen persönlich an. Und der Mensch fragt seinerseits nach dem Herrn in seinem Leben: Wer bist du, Herr? Da ist noch vieles offen, aber eines ist klar: Der Herr meines Lebens, das muss ein anderer sein, das bin nicht ich. Wer bist du, Herr? Und wer nach dem Herrn fragt, dem bleibt Jesus die Antwort nicht schuldig: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das heißt ja: Ich bin dein Herr. Und das ist das Bekenntnis der Christen. Paulus hat es im Brief an die Philipper dann fixiert: Herr ist Jesus, oder Jesus ist der Herr. Später, wie selbstverständlich, niedergeschrieben, als Anregung für viele Menschen, das zu bekennen. Das ist das Bekenntnis eines Menschen, der Christ geworden ist oder der Christ wird. Herr ist Jesus. Jesus ist der Herr. Das war Saulus bisher gar nicht bewusst. Er dachte, Gott hätte allen Grund, sich über ihn und seinen Eifer zu freuen. Und dabei hat er mit seinem Eifer so viel kaputt gemacht. Statt die Gerechtigkeit Gottes zu schaffen, hat sie Saulus zerstört. Ein Mensch ohne Jesus hat einen falschen Gerechtigkeitsbegriff. Und meistens drückt sich alle falsche Gerechtigkeit in der Selbstgerechtigkeit aus. Wer aber auf Jesus trifft, der rechtfertigt sich nicht mehr selbst. Jesus spricht uns gerecht. Und erst mit diesem Gütesiegel werden wir vor Gott bestehen können, mit dem Gütesiegel von Jesus gerecht gesprochen. Das ist das Gütesiegel über uns, das wir haben dürfen oder das wir haben sollen. Nun sind Bekehrungsgeschichten so unterschiedlich, wie es verschiedene Menschen gibt. Wer ist denn wie Paulus 3 Tage blind? Oder wie Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches? Aber die 3 Tage erinnern auch an gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten, so das apostolische Glaubensbekenntnis. Das Kreuz erinnert, mir ist meine Sünde vergeben. Und die Auferstehung, ich darf mit Perspektive leben. Das ist die Grundlage für mein Leben als Christ. So lässt es sich starten und der Start ist die Taufe. Das werden wir gleich hören. Paulus hat nicht einmal etwas gegessen, da lässt er sich taufen, weil Umkehr und Taufe zusammengehören. Es gibt für Menschen X Gründe, etwas zu verschieben, aber wenn ein Mensch von Jesus angesprochen worden ist, dann kann er seine Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Mit Jesus ganze Sache zu machen, das kann man nicht verschieben. Wann soll das Leben mit Jesus beginnen, wenn man schon beim ersten Schritt zögerlich ist? Eigentlich sollen unsere besten Kräfte Jesus gehören. Auch wenn mancher ihm erst seine alten Knochen bringt. Aber das sollte nicht die Regel sein. Vielleicht hat sie oder er es vorher ja nicht anders gewusst. Nach der Taufe brauchte Paulus wie jeder Christ die Gemeinde. Niemand kann allein Christ sein. Ohne Gemeinde bleibt man kein lebendiger Christ. Vielleicht mancher noch so ein bisschen auf Standby, in der Hoffnung, dass das wieder abgerufen wird. Aber das ist nicht gesund und meistens endet es mit leerer Batterie eingeschlummert. Leuten ohne Gemeinde ist keine Bewunderung zu zollen. Als seien sie vielleicht stark und bräuchten das nicht. Keiner kann allein sich das Christsein bewahren. Das gelingt nur in der Gemeinde Jesu. Und wer es dennoch ohne Gemeinde versucht, der geht, was den Glauben betrifft, vor die Hunde. Paulus kehrt an den Ausgangspunkt zurück. An den Ausgangspunkt, der ist aber jetzt ein anderer. Eigentlich sollte die jüdische Synagoge von Damaskus die Basisstation des Saulus sein, um die christliche Gemeinde aufzurollen. Und jetzt ist die christliche Gemeinde für Paulus die Basisstation, um die jüdische Synagoge mit Jesus Christus bekannt zu machen. Manchmal ist die Aufgabe eines Christen die, an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren. Aber jetzt mit der frohen Botschaft von Jesus. Niemand sollte die Gelegenheit unterschätzen, die Christen haben, wenn sie zum Beispiel auf frühere Mitschüler oder Freunde stoßen. Und auch in der Verwandtschaft ergeben sich Gelegenheiten, sich als zu Jesus gehörig zu bekennen. Und so bekannte sich Paulus von Anfang an vor den Menschen zu Jesus als dem Sohn Gottes. Aus dem Christenverfolger wurde ein Christusbekenner. Vom Saulus zum Paulus. Da gibt es ja auch ein Buch von Johannes Kneifel. Der hat ja mal in Schwerin gesprochen. Einst hat er jemand getötet und dann ist er Pastor geworden. Einer war Saulus auf dem Weg, ein Christ zu werden, ein Helfer. Und in diesem Abschnitt geht es darum, und dass die Hinwendung eines Menschen bei seiner Bekehrung in Wirklichkeit eine zweifache ist, nicht nur eine Hinwendung zu Gott, zu Jesus. Das ist sie einerseits, aber andererseits ist sie auch eine Hinwendung zur Schwester oder zum Bruder. Darum wollen wir jetzt den zweiten Teil dieser Geschichte hören und die liest uns Tim Bruno.
Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 20. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Ja, Herr. Der Herr sagte: Geh in die gerade Straße zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei.
Vielen Dank, Tim. Mit Hananias wird deutlich, dass es nicht nur um die Hinwendung zu Jesus, sondern auch um die Hinwendung zum Bruder geht. Also die Vertikale und die Horizontale gehören zusammen. Hananias erfährt in einer Vision, dass er den vorübergehend blinden Saulus aufsuchen soll. Das ist für ihn ein Gang in die Höhle des Löwen. Wie ist es, wenn wir durch den Heiligen Geist einen Impuls bekommen, dass hier etwas geschehen müsste? Dies oder das? Aber gleich mit dabei, durch dich. Dann haben wir ja vielleicht eine Idee, das kann doch irgendwie auch anders passieren. Dieser Tage sah ich einen Mann im Rollstuhl. Ich radelte so an ihm vorbei und bekam einen solchen Impuls, man müsste mit ihm sprechen. Ich radelte vorbei, weiter, hielt an, kehrte um und begann. Mehr schlecht als recht ein Gespräch. Wir sprachen nämlich zwei verschiedene Sprachen. Aber ich dachte dann trotzdem, solchen Impulsen müsste ich viel mehr folgen. Das denke ich immer wieder mal, aber immer wieder mal und viel öfter gehe ich vorbei. Welchen Impulsen sind denn die Menschen gefolgt, die mich auf den Weg mit Jesus Christus gebracht haben? Das waren noch keine Kopfgeldjäger. der irgendwie eine Prämie für bekam, wenn sie mich angesprochen haben. Das waren Menschen, so wie du und ich. Die manchmal sogar ausdrücklich auch erst zögerten. Das sagten sie manchmal auch. Ich hatte erst ein ganz komisches Gefühl. Aber ich musste es irgendwie tun. Zurück zu Hananias. Er hat von Paulus gehört und hat die Hose gestrichen voll. Er hat Angst vor ihm. Herr, ich habe von vielen Seiten gehört. Interessant ist ja immer, wenn man gehört hat von anderen Menschen, statt mit ihnen selber zu sprechen. Ich habe von vielen Seiten gehört, wie dieser Mann deine Anhänger in Jerusalem grausam verfolgt hat. Er ist mit der Vollmacht der führenden Priester nach Damaskus gekommen und will alle verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Hananias ist voll im Bilde. Er hat Angst. Oder ist es vielleicht auch die Abneigung gegen diesen Menschen? Vielleicht sprechen wir mit irgendjemandem auch nicht, weil wir eine Abneigung haben, so eine Antipathie. Das kann uns ja auch hindern, hinzugehen. Dem Apostel Paulus, einst Saulus, begegnet man in der Urchristenheit ja mancherorts und noch zu anderer Zeit mit Vorbehalten und Skepsis. Und das drückt sich hier aus. Das ist ihm irgendwie von Anfang an mitgegeben, dass man ihm gegenüber die Arme verschränkt. Aber auch Hananias erlebt eine Bekehrung. Und das ist diesmal nicht die Hinwendung zu Jesus, die ist ja bei ihm da und ist schon länger da, sondern es ist die Hinwendung zu seinem Bruder Saul. Beide Male erkennt man die Hinwendung an der knappen wörtlichen Rede. Bei Saulus, wer bist du, Herr? Und bei Hananias, Saul, Bruder, der Herr hat mich geschickt. Da fragt man sich bei Hananias schon, ist das nicht die blanke Heuchelei? Zu Hause beschwert sich der syrische Christ Hananias bei seinem Herrn über die Gefährlichkeit des Saulus und jetzt tituliert er ihn mit Bruder. Menschen werden tatsächlich durch Jesus zu Schwestern und Brüdern. Wir würden uns übernehmen, wenn wir meinen, Schwestern und Bruderschaft wären eine Frage gegenseitiger Sympathie. Die ist ja manchmal gar nicht da. Wie viele Leute aus diesem Raum sind dir sympathisch? Wie viele nicht? Viele kennen wir nicht. Okay. Aber wenn man nur auf das Gefühl hört, auch der Weg zu unserer Schwester, unserem Bruder oder unserem sonstigen Mitmenschen ist wie eine Bekehrung. Der unverzichtbare zweite Teil nach der Hinwendung zu Jesus. Das Ziel sollte letztlich sein, dem anderen zu einem Leben mit Jesus zu verhelfen. Ich träumte in der letzten Woche, dass mir ein älterer Kollege erzählte, er habe mit einem jüngeren Kollegen gebetet. Das ist gar nicht so ein abseitiger Traum, das kann passiert sein. Den älteren Kollegen hatte ich auch dann vor Augen, der mir das erzählte, den jüngeren, da weiß ich nicht, da waren zwei so im Spiel. Er hätte mit dem jüngeren Kollegen gebetet, dass es diesem gelänge, Menschen zu Jesus zu führen. Das war offenbar auch das Anliegen des Jüngeren, der aufgrund seiner Möglichkeiten viele gute Zugänge hat, aber dem der Mut fehlt. Und da war es dem Älteren ein Anliegen, mit dem zu beten, dass ihm das gelänge. Hananias legte Saulus die Hände auf und segnete ihn. Und das öffnete Saulus die Augen für seine nächstliegende Aufgabe. Wenn Bedenkenträger ihre Vorbehalte beerdigen und zu Betern werden, die andere segnen, dann werden diese mit mehr Kraft ihren Dienst tun können. Wer segnet, verhilft zum Leben. Das ist eine mehrdimensionale Bekehrungsgeschichte. Die Hinwendung Gottes zum Menschen, im ersten Teil der Mensch, Saulus, wendet sich Jesus zu. Und im zweiten Teil der Mensch, Hananias, wendet sich sein Bruder Saulus zu. Gott wendet sich dem Menschen zu, indem der eine hört, wendet er sich Jesus zu und wird Christ. In dem anderen, der hört, wendet er sich seinem Bruder zu und wird ihm ein Bruder. Ich will enden mit einer Einladung oder mit mehreren Einladungen. Die eine Einladung ist die, wenn ich das erlebe, dass sich Jesus mir zuwendet, dass ich nicht zögerlich bin, sondern dass ich dann auch so wie Saulus, der ist nicht einmal, also der sagt sich nicht erst essen, dann taufen lassen, sondern oder erst noch ein bisschen ausschlafen, erst noch drüber nachdenken, sondern das ist seine recht zügige Entscheidung, sich taufen zu lassen. Und dann für Jesus einzutreten. Das ist die eine Einladung, den Saulus betreffend. Und die andere Einladung, den Hananias betreffend, da gibt es am 10. September ein Seminar in Berlin, zu dem hat Kai Hewiger eingeladen. Da kommt einer, und da steht auf unserem Wochenzettel, der spricht zu dem Thema, wie spricht man eigentlich mit Menschen, die nicht gläubig sind. Oft tun wir uns ja da schwer. Dann hat man den Eindruck, der andere übernimmt das Gespräch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Was soll ich denn da sagen? Also wer da ein Interesse hat, da mal so neue Fühlung aufzunehmen, für den wäre das, glaube ich, interessant. Am kommenden Samstag. Man sollte sich bis zum 7. anmelden. Und dann, erster Akt nach meinem Urlaub, kriege ich einen Anruf von Johannes Müller, auch bekannt als Johannes Kopelke, hieß er davor. Der sagte, also der macht Folgendes, der macht am kommenden Sonntag ab 10 Uhr steht er am Schloss und lädt Menschen ein in den Gottesdienst in den Schlossinnenhof. Der ist ja da nicht so zu sehen wie auf dem Markt, da kommt man vorbei und stellt sich dazu oder auf dem alten Garten, sondern man muss ja da erstmal durchs Schloss reingehen. Das ist für viele nicht so eine große Hürde. Mancher wollte schon immer mal ins Schloss oder ins Schlossinnenhof. Und da ist ja auch Tag des offenen Denkmals, da werden auch viele Menschen sein. Unsere Hotels in Schwerin sind ausgebucht für dieses Wochenende. Schwerin ist voll. Und er sagte, gibt es nicht in eurer Gemeinde auch Menschen, die mitmachen würden, die es als Anliegen auf dem Herzen haben, andere einzuladen zum Gottesdienst. Die Bläser werden spielen, erst draußen, bevor sie dann in den Innenhof ziehen, sodass da auch so ein bisschen eine Atmosphäre ist. Und wenn das jemand ein Anliegen ist, der sagt, das würde ich eigentlich mal machen, ich würde gerne mal Menschen zum Gottesdienst einladen, bei dieser Gelegenheit, dann seid ihr so eine kleinen oder großen Hananiase oder Hananiasen, ach was ich, wie die weibliche Form heißt, das müssen wir jetzt nicht machen.